wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem sonnigen März-Sabbat. Ich freue mich sehr, dass ihr so viel Sonne auch mitgebracht habt. Liebe Kathi, lieber Enoch, lieber Silas, du bist kein Baby Silas mehr, du bist Silas, so kennt man dich zu Hause. Baby Silas, du bist der große Bruder, lieber Joshua, Familie, Freunde, Geschwister. Ich begrüße euch heute Morgen ganz herzlich zu unserem Kindersegnungsgottesdienst Sabbat. Ich habe am Anfang einige Texte, die ich gerne mit euch lesen möchte. Und ich lade euch ein, das erste Samuel-Buch, Kapitel 1 aufzuschlagen. Und dort möchte ich mit euch einige Verse lesen. Erstes Buch Samuel, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 1 und dann werde ich mal einige Verse überspringen. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Erohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, und die eine hieß Hannah und die andere Peninnah. Peninnah hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Vers 7, so ging all die Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte die eine Frau, die Kinder hatte Hannah. Dann weinte Hannah und aß nichts. Und Elkanah aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum issest du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war vom Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, willst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich denken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und Eli, Vers 17, antwortete und sprach: Gehe hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig aus. Und am nächsten Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Ramah. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und Hannah ist schwanger geworden, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Vor nicht so langer Zeit habe ich einen ganz interessanten Satz gehört. Du brauchst deine Kinder nicht erziehen. Sie machen dir sowieso alles nach. Es ist schlauer anzufangen, dich selbst zu erziehen. Es hat mich erwischt. Es hat mich erwischt, weil wir zu Hause zwei Söhne haben und ich kann ein bisschen aus eigener Erfahrung hier erzählen. Es ist egal, was du sagst. Viel wichtiger ist, was du tust. Kinder kommen nicht vom Himmel. Sie werden geboren in eine Familie hinein und sie werden Teil eines Systems. Und dieses System, Familiensystem, kann eine positive oder eine weniger positive Wirkung auf sie. Heute Morgen haben wir die Kindersegnung von Joshua. Wir werden sicherlich über ihn sprechen, aber vor allem werden wir über die Eltern reden, weil schließlich liegt der Ball momentan bei den Eltern und nicht beim Joshua. Und das, was wir heute über die Mutter sagen werden, weil Hannah steht im Mittelpunkt unserer Predigt, unsere Ansprache heute Morgen gilt 1:1 für den Vater. Nur die Person, die ich mir ausgesucht habe, ist Hannah und ich werde oft in erster Person feminin sprechen, in dritter Person feminin sprechen und das, was aber da gesagt wird, bezieht sich sicherlich auch auf Enoch, nicht nur auf Kathi. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diesen Text gelesen habe, ist, dass die Geschichte von Hannah die erste Geschichte in der Bibel ist, wo der Glaube einer Frau als größer als der eines Mannes dargestellt wird. Davor haben wir die Geschichte von Ruth. Ruth ist eine ausländische Frau gewesen, kam aus Moab. Aber in dem israelitischen Kontext ist Hannah die erste Frau, die in der Bibel beschrieben wird, die einen Glauben an den Tag gelegt hat. Dieser Glaube hat den Glauben der Männer in Schatten gestellt. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist. Und die Bibel ist mehr oder weniger von Männer zu Männer geschrieben, weil die Gesellschaft vor 3000, vor 2000 Jahren ist eine Männergesellschaft gewesen. Und deswegen ist es ganz, ganz spannend, wahrscheinlich weil Samuel diesen Text verfasst hat, er hat sich die Freiheit, die verfasserische Freiheit genommen, um hier einen Punkt zu setzen, etwas, was wahrscheinlich einen anderen Mann an seiner Stelle es nie gewagt hätte. Aber er wusste ganz genau, jetzt ist mein Moment gekommen und wenn ich an meine Vergangenheit denke, möchte ich etwas über meine Mutter sagen. Nicht nur als Person, sondern an meine Mutter als eine gläubige Frau. Gott gebraucht eine unfruchtbare Frau in diesem Fall, um die soziale, politische und geistliche Situation in Israel zu verändern. In einer Männerwelt, so wie der große Sänger da gesungen hat, it's a man's world, in einer Männerwelt kommt eine Frau und die mischt mit. Und die Art und Weise, wie sie glaubt, die Art und Weise, wie sie betet, die Art und Weise, wie sie ihre Situation nicht akzeptiert, als unfruchtbar und gebrandmarkt in den Augen der ganzen Gesellschaft, ändert sich die ganze Geschichte von Israel. Sozial, politisch und geistlich. Es ist eine krasse Aussage, die hier Samuel trifft. Bevor die Männer kommen, war eine Frau. Und das ist eine spannende Aussage. Bevor Samuel, bevor Saul, bevor David, bevor Salomo auf die große Szene, politische oder geistliche Szene erschienen sind, kam eine Frau. Und alles begann mit ihr. Wenn wir über die Kindersegnung von Joshua heute sprechen und über das System Familie, möchte ich über drei wichtige Prioritäten sprechen, die wir als Eltern haben können in Bezug auf die Erziehung unserer Kinder im religiösen Kontext. Und die erste wichtige Priorität begegnet uns am Anfang dieser Geschichte. Samuel hat eine Mutter gehabt, die eine betende Haltung an den Tag gelegt hat. Ich muss euch einiges erzählen. Bei uns zu Hause klappt das mit dem Gebet, ich habe letzte Woche auch darüber gesprochen, nicht immer hundertprozentig. Warum? Weil Beten ist etwas, was unbedingt gemacht werden soll, bevor man anfängt zu essen. Und ich habe es letzte Woche gesagt, ich werde es wiederholen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell Kinder beten können, wenn sie Hunger haben. Das, worauf es aber hier ankommt, ist nicht wie Kinder beten in dieser Geschichte, sondern wie Mütter und Väter beten. Das ist, worauf es hier ankommt. Und immer wieder beobachte ich, meine Kinder, beim Gebet, vor allem wenn wir beten, mir wurde beigebracht, als Kind immer die Augen zuzumachen. Ich öffne immer wieder so das linke Auge und guck mal so, was passiert. Das ist das stärkere Auge bei mir. Mit dem rechten sehe ich nichts nicht so gut. Und das ist ganz interessant, die Reaktionen der Kinder zu sehen, wenn sie beobachten, wie Eltern beten. Ich kann mich immer noch an die Geschichte meines Vaters erinnern, der Anfang der 50er Jahre letzten Jahrhunderts in Bulgarien, in einem Land, in einer Zeit, wo Beten verboten wurde, per Dekret von dem Staat, er beobachtet hat, wie sein Vater abends gebetet hat. Er hat nicht adventistisch gebetet, er hat nicht freikirchlich gebetet, er hat orthodox gebetet. Es gab eine kleine Ikone von der Heiligen Maria Mutter Gottes bei denen zu Hause, gut versteckt hinter dem Schrank. Und das ist eine der ersten Erinnerungen, die er als Kind mitgebracht und mitgenommen hat, wie sein Vater Abend für Abend dort sich versteckt hat hinter dem Schrank und vor dieser kleinen Ikone gebetet hat. Man kann natürlich heute diskutieren, war das Gebet richtig oder falsch, aus dogmatischer Sicht, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Kinder durchaus wahrnehmen, ob die Eltern eine betende Haltung an den Tag legen oder nicht. Die Art und Weise, wie wir unser geistliches Leben führen oder nicht führen, hat einen großen Impact, hat eine große Auswirkung auf die Art und Weise, wie Kinder Glaube, Gott und Eltern, uns Eltern, wahrnehmen. Für keine andere Frau bis zu dieser Geschichte, die ich vorgelesen habe, wird berichtet in der Bibel, dass sie es gewagt hat, in das Haus Gottes zu gehen. Da muss man sich vorstellen, das Heiligtum vor 3000 Jahren war nicht in Jerusalem, sondern in Silo, eine andere Stadt, nicht weit weg von Jerusalem. Und man muss sich das so vorstellen wie bei der Steva, es war ein Zelt. Wahrscheinlich viel, viel größer als das Essenszelt, aber größer als das Essenszelt, aber kleiner als das große Zelt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und da in diesem Zelt erscheint Hannah und fängt an zu beten. Und das ist ganz interessant. Das ist etwas, was wir natürlich nicht wissen können, weil wir die Luther-Übersetzung oder andere Übersetzungen zur Hand haben. Sie verwendet 7-mal den Namen Jahwe in der ganzen Unterredung, im Gebet und auch danach. Sie nennt Gott Jahwe. Spannenderweise Eli, der Hohepriester, der Mann, der eigentlich ein Profi ist in der Beziehung zwischen Gott und Menschen, verwendet einen anderen Namen für Gott. Er nennt ihn nur der Herr Israels. Das ist eine sehr indifferente, würde ich sagen, neutrale Bezeichnung Gottes. Für Hannah ist Gott jemand, der war, der ist und der sein wird. So hat sich Jahwe dem Mose vorgestellt. Einige Jahrhunderte davor. Und diesen Namen verwendet sie kontinuierlich 7-mal. Die Zahl 7 spielt eine wichtige Rolle in dem biblischen Text. 7-mal verwendet sie diesen Namen, Jahwe. Hannah ist die erste Frau, die Gott so nennt. Und sie ist die erste Frau, die Gott nicht nur als Geber wahrnimmt, sondern sie ist bereit, auch etwas ihm zurückzugeben. Das Wertvollste, was sie sich überhaupt vorstellen kann, ihr Kind, Gott weihen. Hannah ist bereit zu geben. Sie legt auch ein Gelübde ab. Und das ist der zweite Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Die Kinder beobachten nicht nur die Art und Weise, wie wir unser geistliches Leben führen, wie wir beten oder nicht beten, wie wir singen oder nicht singen. Für sie ist es auch ganz wichtig zu sehen, welche Prioritäten wir haben. Und Prioritäten müssen nicht unbedingt an die Kühlschranktür hängen. Das Wichtigste ist 1, 2, 3, 4, 5. Prioritäten lebt man. Werte werden gelebt. Man kann mündlich bekunden, dass irgendwelche Dinge mir wichtig sind. Aber die Art und Weise, wie ich handle, ist entscheidend, ob das, was mein Mund ausgesprochen hat, tatsächlich wahr ist oder nur ein Lippenbekenntnis. Und Kinder können sehr gut unterscheiden zwischen das, was wir sprechen und das, was wir tun. Hannah ist diejenige, die über den Mann hier wird nicht viel gesagt, ausgesagt, aber Hannah ist diejenige, die dem Samuel von klein auf etwas vorgelebt hat. Und das ist, was wir unbedingt im Kontext der Kindersegnung heute sagen werden, nicht nur an Kathi und Enoch, sondern an uns allen, die Eltern sind. Ja, lasst uns unsere Worte und Taten kongruent sein. Auf Deutsch, ich liebe dieses Sprichwort, man kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Man kann das, aber auf Dauer merken die Kinder das sofort. Und sie sind die besten Richter, sage ich mal so, unseres Lebensstils. Jahwe ist nicht parteiisch. Gott ist nicht parteiisch. Er ist bereit, auch das Gebet einer Frau zu hören. Wenn ich das heute so sage, könnte man meinen, ja, natürlich ist er bereit, das Gebet auch einer Frau zu erhören. Vor 3000 Jahren war das nicht so selbstverständlich. Jahwe ist nicht parteiisch. Und dann schenkt sich Hannah einen Sohn. Und hier zum ersten Mal sehen wir in der Bibel, dass Kinder nicht nur als ein biologisches Produkt wahrgenommen werden, sondern als Antwort eines Gebets. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Ich glaube, wir leben alle in einer Welt, die sehr stark dominiert ist von einem wissenschaftlichen Denkmodell. Und dieses Modell ist an sich nicht falsch. Nur er kann auch nicht alle Lebensbereiche abdecken. Und das wissen wir rein intuitiv. Wir spielen oft bei der Kinderzeugung und bei der Kinderkriegen Gott. Ich war vor 2-3 Jahren hier im Norden von München Richtung Garching, gibt es eine ganz, ganz große Institution, ein großes Krankenhaus, wo man ja, in vitro Manipulationen durchgeführt werden, wo Familien viel Geld einzahlen, damit sie ein Kind bekommen. Heute ist das möglich. Es ist Risiko da, aber es ist möglich. Nur die Bibel sagt uns eindeutig, dass die Kinder nicht nur ein biologisches Produkt sind, sondern sie sind Antwort eine geistliche Haltung. Natürlich kann man hier die Frage stellen, wann bekommen Eltern Kinder, warum bekommen einige Eltern Kinder und andere nicht. Die Diskussion ist mir bewusst, ist sehr, sehr groß. Nur der Punkt ist für mich sehr, sehr wichtig, weil es mir deutlich macht, dass wir die Kinder, die wir von Gott bekommen haben, nicht als etwas Selbstverständliches ansehen können. Und vor allem, wenn sie krank sind. Und vor allem, wenn sie ein Problem haben. Und vor allem, wenn sie so klein und gebrechlich sind. Und wir wissen, dass sie selber sich nicht um sich selbst kümmern können. Dann sind wir umso mehr protective, bewahrend, behütend. Und ist uns trotz der Kraft der Medizin, die Gott sei Dank in Deutschland da ist, bewusst, dass Heilung nicht nur ein medizinischer Prozess ist, sondern für uns als religiösen, als gläubigen Menschen auch etwas, was mit Gott und mit seiner Heilung und mit seinem Schutz und Bewahren zu tun hat. Und das ist im Kontext von Joshua ganz, ganz wichtig. Gebet, das Erste, die Art und Weise, wie wir beten. Das Zweite, wie wir unser geistliches Leben führen. Das Zweite, welche Prioritäten, welche Werte sind für uns als Eltern wichtig. Und drittens, als das Kind geboren wurde, ich lese Kapitel 2, die Verse 19 bis 21, dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie ging zurück an ihren Ort. Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Aber der Knabe Samuel wuchs auch bei dem Herrn. 2 Dinge sind mir hier ganz, ganz wichtig. Samuel hatte nicht nur materielle Bedürfnisse, sondern er hatte auch emotionale Bedürfnisse. Und ich finde es faszinierend, wie Anna bereit war, jedes Jahr ihn zu besuchen. Wahrscheinlich war das tatsächlich eine ganz spannende Reise, von da, wo sie gewohnt hat, bis nach Silo. Und Hannah ist jedes Jahr zu ihm gekommen, nicht nur um etwas zu schenken. Sie hat sich nicht nur um seine materiellen Bedürfnisse gekümmert, sondern sie wollte unbedingt, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn weiterhin bestehen bleibt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir leben heute unter einem Dach, aber wir leben in einem sehr turbulenten, stressigen und hektischen Alltag. Und wir laufen immer wieder Gefahr, dass unsere Kinder neben uns aufwachsen. Diese Quality Time, die hier beschrieben wird, natürlich ist sie nicht so genannt, aber diese Quality Time, die hier von der hier die Rede ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur für die Eltern von Joshua, sondern für uns allen, uns bewusst Zeit zu nehmen für unsere Kinder. In der Welt, in der wir leben, ist das manchmal oder kann das manchmal sehr, sehr schwierig sein. Und diese Zeit ist das, was bei den Kindern einen Unterschied ausmacht. Der zweite Punkt, der hier in diesem Textabschnitt wichtig ist, das ist eine Verknüpfung an Mose. Es steht, Samuel lebte mit Jahwe zusammen. Das ist der Originalton. Und das ist die Verknüpfung auf 2. Mose 34, Vers 28, wo dieser Ausdruck auch für Mose verwendet wird, als er die 10 Gebote von Gott bekommen hat. Mit anderen Worten, Samuel und Gott waren so eng zusammen wie Mose auf dem Berg Sinai, als er die 10 Gebote von Gott empfangen hat. Und die Aussage ist einmalig, weil jemanden im Alten Testament mit Mose zu vergleichen, ist schon eine gewaltige Aussage. Samuel ging seinen eigenen Weg, aber er ging ihn nicht allein. Er hatte Eltern, er hatte eine Mutter, die ihn begleitet hat, die da war. Über den Vater wird nicht viel gesagt. Später bei der Segnung werde ich hier noch ein paar Fragen dazu stellen, ja, wie er sich in seiner Vaterrolle sieht. Das kommt später. Aber es ist spannend, dass zumindest einer der Eltern da war, diese Quality Time. Und das wünsche ich euch als Familie, trotz Alltag, trotz Probleme, Schwierigkeiten und alles, was da ist, das kennen wir alle, die kleine Kinder haben, diese spezielle, wertvolle Momente der Begegnung zu suchen, bewusst zu suchen und zu finden, wo die Kinder sagen können, Mama und Papa sind für mich da. Sie hören mir zu und sie nehmen meine Bedürfnisse wahr. Das sind die 3 Prioritäten, die wir aus Hannas Geschichte und Samuels Geschichte lernen können. Leb dein Glaubensleben authentisch vor. Mit allem, was dazu gehört, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deinen guten und mit deinen schlechten Momenten. Du brauchst nicht viel über deine Werte oder Prioritäten mit den Kindern zu sprechen. Sie werden ziemlich schnell merken, welche Prioritäten und welche Werte wir als Eltern haben oder nicht haben. Und schließlich der Kampf um die Quality Time. Such diese Zeit, betet für diese Zeit. Und wenn diese kostbaren, wertvollen Momente da sind, nutze sie. Sie sind oft so kurz. Gott segne euch dabei. Amen.